sondern das Buch handelt eben davon, warum es so viel falsches Dharma gibt und wie es dazu kommen konnte. Tanisado hat das ziemlich breit angelegt und ich kann euch jetzt auch in diesem Zeitrahmen keine erschöpfende Zusammenfassung geben, sondern habe eher die Hoffnung, dass ich euch vielleicht den Mund wässrig machen kann, dass ihr es selber lest. Mal schauen, ob mir das gelingt. Und ich dachte mir, ich sage ein bisschen was dazu, was mich eigentlich an dem Buch so weit gereizt hat, dass ich dann angefangen habe, das zu übersetzen. Und das hängt auch im Prinzip damit zusammen, warum ich glaube, dass das Nutzen hat, in deutscher Übersetzung vorzuliegen, weil ich mal vermute, dass es nicht nur mir so ging, wie was ich jetzt so an kurzen Erlebnissen von mir erzähle. Ich vermute, andere haben ähnliche Erlebnisse und hätten eben auch Nutzen von dem Buch dementsprechend. Also als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mich mehr für Buddhismus zu interessieren und auch den Wunsch hatte, mit irgendeiner Form von Praxis zu beginnen, da habe ich mich hier in Schweden auf die Suche nach einer Gruppe gemacht, mit der das ginge, einem Sangha, und habe im Internet geguckt, was sich so anbietet und habe zunächst erstmal irgendwie nur so Gruppen gefunden, die ich eher als folkloristische Heimatvereine wahrgenommen habe, wo die Thailänder sich vielleicht treffen. Und das war mein Eindruck so vom Visuellen her. Und bin dann schließlich über eine Gruppe gestolpert, die sich als moderne Buddhisten angepriesen haben. Und das fand ich cool. Also ja, keine Folklore, irgendwie keine unnötigen Traditionen, sondern irgendwie angepasst an unsere Zeit. Das war die Botschaft und die habe ich positiv aufgenommen. Das Einführungswochenende bei denen hat dann 150 Euro gekostet, was ich erstmal nicht so komisch fand, weil die auch Räume im Zentrum von Stockholm hatten und das kostet ja auch Geld und so. Also das hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Aber bevor ich mich dann da binden wollte und auch engagieren wollte, habe ich ein bisschen im Netz gegraben, was ich so über die finde. Und da stellte sich heraus, da hat es Sexskandale gegeben, da hat es mindestens einen Selbstmord gegeben, schwere Depressionen von Aussteigern, nach sexuellen Übergriffen durch den Gründer dieser Gruppe. Und ja, außerdem habe ich dann gelesen, dass der Gründer dieser Gruppe, die aus England kommt, aber in vielen Ländern aktiv ist, auch in Deutschland, dass der auch immer die Mönchsrobe getragen hat, aber nie eine Mönchsausbildung absolviert hat in irgendeiner Form. Und noch ein kleines Schmankerl, in den Vereinsräumen in Berlin haben die dann auch einmal die Woche Konzerte, zum Beispiel Schubert-Konzerte, veranstaltet. Also das so gut, das war das eine. Dann habe ich mehrere Bekannte, die sich als Buddhisten bezeichnen, die noch nie eine Sutta gelesen haben. Noch so ein Erlebnisstückchen oder was mich irgendwie verwundert hat. Also die meisten Christen oder die sich als Christen sehen, die lesen ja auch nicht in der Bibel. Und das kann man jetzt auf die Säkularisierung oder auf was auch immer zurückführen. Aber Menschen, die im Erwachsenenalter zum Buddhismus kommen, da würde man eigentlich annehmen, dass die genau wissen wollen, wofür sie sich da interessieren. Und Lesefaulheit ist da auch nicht der Grund. Die lesen eine Menge, so Bücher aus zweiter und dritter Hand über Buddhismus, aber eben nicht die Sutten. eigentlich komisch. Eine Bekannte von mir, die hier in Schweden eine Yoga-Lehrerin, die sich als Meditationslehrerin hat ausbilden lassen, nach dem sogenannten RAIN-System. Das steht für Recognize, Allow, Investigate, Nurture. Und mit starker Betonung auf Akzeptanz. Also dieses RAIN-System, kennt ihr vielleicht, das ist eine relativ bekannte Buddhistin, eine Amerikanerin, die das angestoßen hat oder entwickelt hat, wirbt mit dem Slogan: Der Segen des spirituellen Weges besteht in der Heimkehr zu unserem eigentlichen Wesen. Und diese meine Bekannte, die hat mir jetzt dieses System angepriesen, und ich habe dann gefragt, soll man jetzt alles in sich akzeptieren nach diesem System? Und gesagt, also Buddhas Werkzeugkiste war ein bisschen voller, da gibt es auch andere Strategien als nur Akzeptanz. Und darauf kam die Antwort: Führen nicht alle Wege zum Ziel. Genau, du lachst, Anki. Und in dieser Gegenfrage, führen nicht alle Wege zum Ziel, da schwang auch der Vorwurf mit, wenn man das anzweifelt, dass alle Wege zum Ziel führen, wenn man das nicht glaubt, dann ist man eigentlich intolerant. Und sie meinte dann weiter, dass der Buddha doch auch alles akzeptiert habe und den Menschen keine Vorschriften gemacht habe. Und auch zum Thema gehört, und ich glaube auch, also das ist deshalb ein Beispiel für manches, was man vielleicht unter modernem Buddhismus so zusammenfassen könnte oder sehen könnte. Sie glaubt auch ein bisschen so an Schicksal, also ein bisschen göttlich vorbestimmtes Schicksal, und zitiert gerne Rumi. Rumi kennt ihr? Ja, ne? Und dann noch ein Beispiel aus meinem sozialen Umfeld. Eine andere Bekannte, die kommt aus Pakistan und ist moderne oder aufgeklärte Muslimin. Die hat einen Universitätsabschluss in europäischer Geistesgeschichte, und mit der plaudere ich manchmal über Gott und die Welt. Und als wir mal über religiöse Texte gesprochen haben, da hat sie gesagt, viel wichtiger als die Aussagen in den Texten, also zum Beispiel in der Bibel oder was Buddha gesagt hat oder was auch immer ein Religionsgründer gesagt hat, viel wichtiger als die Aussagen seien die Anpassung dieser Aussagen an die jeweils aktuelle Zeit. Die Texte seien wie Fossilien und Religionen müssten sich entwickeln, um zeitgemäß zu bleiben. Und noch ein paar allgemeine Beobachtungen. Die Suche nach der Suchphrase Inner Child gab letzte Woche 672 Millionen Treffer auf Google. Und sucht man bei Amazon danach, dann bekommt man 5000 Treffer. Sucht man nach Inner Buddha, bekommt man 20 Millionen Treffer auf Google und bei Amazon 10.000. Ich mache ein bisschen Yoga, und auf der Suche nach einem Yoga-Studio, das mir passt, ist mir aufgefallen, dass viele Yoga-Studios Ausdruckstanz anbieten. Der älteste Text über Yoga, sozusagen die Bibel des Yoga von einem Mann namens Patanjali, wenn man das liest, da ist nicht die Rede vom Ausdruck von Gefühlen, ganz im Gegenteil, sondern das liest sich streckenweise ein bisschen wie leicht verändertes Dhamma. Also Ausdruckstanz. Und wenn euch das jetzt so ein bisschen weitschweifig vorkommt, das ist Absicht, weil das, worum es in dem Buch geht, betrifft nicht allein modernen Buddhismus, sondern das betrifft ein großes Spektrum von Erscheinungen in der Gesellschaft. Und moderner Buddhismus ist da sozusagen das Sahnehäubchen. Der Ausdruck Flow ist mittlerweile aus dem Yoga in den Bereich Selbsthilfe und Selbstoptimierung übergesprungen, übergeschwappt. Und wer den Begriff nicht kennt, also soweit ich den verstehe, bedeutet Flow im Strom der Ereignisse mitschwimmen, wie ein Fisch im Wasser, ohne Widerstände. Und wenn man im Flow ist, dann ist alles schlecht, was den Flow stört. Und noch zwei letzte Beobachtungen. Viele Menschen, die sich irgendwo auf dem Spektrum zwischen Christ und Atheist befinden, meinen, dass alle Religionen doch eigentlich auf das Gleiche hinauslaufen. Also dass Gott oder Schöpfer oder wie man das auch immer nennt in den verschiedenen Religionen eigentlich verschiedene Etiketten für die gleiche Sache seien. Und das Letzte, es gibt eine Lego-Filmreihe, die heißt Lego Ninjago, ist so für vielleicht 6- bis 10-Jährige oder so. Da gibt es einen weisen Lehrer, der fordert, so einen Kampfsportlehrer, der fordert seine Schüler immer auf, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das eine beliebige Aufzählung ist das eine beliebige Aufzählung von Beobachtungen und Gesprächsfetzen oder sind das zufällige Entwicklungen der Gesellschaft oder gibt es da ein System, das darunter existiert und das all diese Dinge hervorbringt, gewissermaßen? Und wenn es so ein System gibt, hat das die Buddhismusrezeption im Westen geprägt? Oder was die Menschen über Spiritualität allgemein annehmen oder zu glauben bereit sind? Unterbrecht mich, wenn ihr Fragen habt und auch wenn ich zu schnell spreche oder so. Moderner Buddhismus. Also modern, sagt der Duden, sei dem neuesten Stand der geschichtlichen, gesellschaftlichen, kulturellen, technischen oder ähnlichen Entwicklung entsprechend. Neuzeitlich, heutig, zeitgemäß. Modern hat mit Mode zu tun und ich glaube, dass viele Modeerscheinungen auf unterschwelligen Trends beruhen, die länger andauern teilweise und die dann immer so Modetrends an der Oberfläche in Bewegung setzen oder ermöglichen. Also um zwei Beispiele zu geben, nach Beginn des Ukraine-Krieges wird mir oft Online-Werbung gezeigt für Kleidungsstücke mit Camouflage-Muster oder so Army-Grün. Und der Gedanke der Marketingleute dahinter ist vermutlich, dass Menschen sich gerne mit den Ukrainern identifizieren wollen oder auch so tough sein wollen oder irgendwas. Und ich glaube, wenn man ein paar Käufer dieser Kleidungsstücke fragt, dann würden die nicht sagen, ja, ich will mich mit den Ukrainern identifizieren oder so, sondern die würden sagen, ah, das ist schick, das ist cool. Also man reflektiert nicht immer über die darunterliegenden Unterströmungen, die gewisse Modeerscheinungen erzeugen, sondern geht an den Haken sozusagen, frisst den Köder, ohne zu wissen, woher das eigentlich kommt. Und zweites Beispiel, mein Arbeitgeber verkauft Schwedenhäuser. Die sind oft eben, das sind so rote Holzhäuser, so Bullerbü-Stil. Und die Kunden, die finden die schön. Der Witz ist jetzt, die Schweden, die da früher dran gewohnt haben, die fanden die gar nicht schön, sondern die wollten lieber wohnen wie die Priester oder wie die Adligen. Die hatten nämlich Häuser in einer anderen Farbe. Und da ich selber leider im Marketing arbeite, weiß ich, dass der unterschwellige Trend oder die Unterströmung, weshalb sich diese Schwedenhäuser verkaufen, gar nicht der ästhetische Wert ist oder so, sondern das ist das zurück zur Landidylle, ein Trend, der seit 20, 30 Jahren oder so existiert. Das sind Astrid Lindgren, Kindheitserinnerungen, Bücher, Filme. Und das ist Skandinavien als Sehnsuchtsort sozusagen. Das reflektieren die Kunden aber nicht unbedingt, sondern die sagen, die sind schön, die gefallen mir gut. Gibt sicher auch solche, die die einfach schön finden und die Skandinavien hassen oder so, aber es gibt diesen unterschwelligen Trend. Also deshalb, moderner Buddhismus ist ein problematischer Begriff. Von der Marketingseite signalisiert das, ab mit den alten Zöpfen, keine Folklore. Das ist Buddhismus, der an unsere jetzigen Bedürfnisse angepasst ist und keine Folklore. Und ich finde, und natürlich Tanisaro findet auch, dass es genau da spannend wird, weil das ist ein Etikettenschwindel. Also der Mensch, der sich als modern bezeichnet, der hat, glaube ich, normalerweise keine gesteigerte Liebe für die Romantik, sondern das sind eher Gegensätze, so in der im Selbstbild und in dem, was man mag. Und Tanisaro führt jetzt in dem Buch den Nachweis, dass das Etikett moderner Buddhismus auf einer Flasche klebt, in der sich das Menschen- und Weltbild und die Religionsauffassung der Romantik befindet eigentlich. Ihr seid alle so still, keine Fragen? Nee? Gut. Also das allein wäre jetzt schon eigentlich spannend und lesenswert, finde ich. Aber Tanisaro treibt dann noch was anderes um. Und das ist die Frage, warum fällt das keinem auf? Und warum kann einem Folgendes passieren, wenn man dem sogenannten modernen Buddhismus das Dharma der Sutten entgegenhält, dass man dann im Zweifelsfall als intolerant angesehen wird oder eventuell sogar als Fundamentalist. Und die Antwort ist im Grunde genommen jetzt von mir salopp umformuliert. Es gibt einen ganz breiten Konsens in den westlichen Gesellschaften, was normal ist im Bereich Religion, Spiritualität, Psyche, Lebensführung. Also wenn man sich so Lebensratgeber in Zeitschriften anschaut oder so, das unterscheidet sich vom Kern, von den Grundannahmen, was der Mensch ist und in welcher Welt er sich befindet und wie er leben sollte, nicht so sehr von dem, was auch beispielsweise im modernen Buddhismus oft behauptet wird. Und im Grunde genommen ist es also so, laut Tanisaro, und das ist jetzt die saloppe Formulierung, die ich schon angekündigt habe, dass moderner Buddhismus und das, was man beim Yoga hört, was man vielleicht bei seinem Psychotherapeuten hört oder was man in Filmen hört, dass das alles sozusagen in einer Suppe schwimmt und die Suppe befindet sich in einem Teller und der Tellerrand ist das romantische Bild des Menschen in der Welt und was Religion ist und sein kann. Und keine Zutat in dieser Suppe ist sich bewusst, dass es diesen Tellerrand gibt. Und das ist also eine ziemliche Behauptung eigentlich. Und um die plausibel zu machen und die Entstehung der Situation sozusagen nachvollziehbar zu machen, muss Tanisaro weit ausholen und geht 200 Jahre zurück und dann nach vorne durch die Zeit bis in die Jetztzeit. Und am Ende zeigt sich dann, dass der Begriff moderner Buddhismus doch nicht ganz falsch ist, aber nicht aus den Gründen, die vielleicht derjenige, der modernen Buddhismus versucht zu verkaufen, gerne hätte, sondern dass der Begriff moderner Buddhismus ist deshalb teilweise richtig, weil diese Mode tatsächlich existiert, aber seit 200 Jahren. Das ist die Unterströmung, die seit 200 Jahren bei uns in Mode ist. Und da meint Tanisaro, romantischer Buddhismus, buddhistische Romantik, Entschuldigung, sei allerdings einfach exakter als Bezeichnung, weil die Bezeichnung legt den Finger auf die Punkte, in denen sich die buddhistische Romantik, respektive der sogenannte moderne Buddhismus, vom Dhamma der Suten unterscheidet. Das versteht man eigentlich erst, wenn man die Ursprünge in der Romantik gesehen hat und verstanden hat. Also, genau. Um die Grundproblematik, wie so ein kulturelles Phänomen, wenn ich das da mal so bezeichnen darf, wie ein kulturelles Phänomen aus einer Kultur in eine andere kommt und was dabei passiert, passieren kann an Verfälschung. Um die Grundproblematik deutlich zu machen, beschreibt er kurz, wie der Buddhismus nach China gekommen ist. Und da fällt der Begriff des Dhammator. Das hat jeder schon mal gehört vielleicht. Das sogenannte Dhammator, nee. Also das ist sozusagen der Eingang, den das Dhamma in eine andere Kultur hat, durch die es durch muss oder durch die es durchgeht, um in eine andere Kultur zu gelangen. Und als das Dhamma nach China kam, da war das Dhammator der Taoismus. Die Chinesen hatten, als die ersten Suten übersetzen wollten, hatten nur die Sprache des Tao, des Taoismus. Und die hatten auch nur die Denkkonzepte des Taoismus. Also die strukturellen Voraussetzungen in den Köpfen der Übersetzer waren taoistisch geprägt. Und da hat nicht so ganz viel vom Dhamma überlebt nach dem Übersetzungsvorgang. Und was rausgekommen ist, war im Grunde genommen buddhistischer Taoismus. Und das ist erstmal niemandem aufgefallen, weil der Taoismus der Tellerrand war damals. Das hat dann eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, dass das Dhamma Schaden genommen hat im Zuge dieser Rezeption, Buddhismusrezeption in China. Und dann hat man angefangen, den buddhistischen Taoismus vom Taoismus zu befreien, um möglichst reines Dhamma zu bekommen. Also hat nochmal übersetzt. Und Tanisaro sagt, im Grunde genommen das Gleiche ist in den westlichen Ländern passiert, nur dass das Dhammator hier eben die romantische Religionsauffassung ist. Ja.
Da hätte ich jetzt einen Einwand,
Ja.
weil was man sehr deutlich merkt natürlich ist, wenn man die frühen Übersetzungen anschaut, ins Deutsche, teilweise auch ins Englische, ist starker christlicher Einfluss. Also bei dem Vokabular, das verwandt wird. Ich glaube, da muss man Unterscheidungen treffen zwischen diesen frühen Übersetzungen oder den frühen, wie soll ich sagen, den Leuten, den Buddhismus in den Westen gebracht haben, seien es jetzt Engländer oder Deutsche oder Franzosen, und dem modernen Buddhismus. Also ich glaube, bei den frühen Übersetzungen war der christliche Einfluss stärker als beim modernen Buddhismus, wo für mich, für mein Dafürhalten, die Romantik stärker im Vordergrund ist.
Ja, du wirst recht haben. wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Einschränkung ist oder ob das überhaupt stimmt, weil ich kenne diese frühen Übersetzungen nicht. Aber dass das Christentum zum Zeitpunkt der, wenn wir da um die Jahrhundertwende, die vorletzte Jahrhundertwende, Jahrhundertwende sprechen zum Beispiel, da war das Christentum schon relativ stark beeinflusst durch Schleiermacher, der einer der Erzromantiker war. Der hat also dessen Reform der theologischen Ausbildung hat massiv verändert, wie Christentum gelehrt wurde an den Hochschulen, wie die Priester- und Pastorenausbildung ablief. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein berechtigter Einwand ist, aber weil ich kenne diese frühen Übersetzungen nicht.
Also zumindest hat es anfänglich so geklungen, als wäre ein weiteres Zeichen des modernen Buddhismus, dass sie die Urtexte überhaupt nicht kennen.
Ja, nach meiner persönlichen Erfahrung, ich kenne eigentlich keine Buddhisten jetzt außerhalb der Frühbuddhisten, die Sutten lesen. Aber vielleicht ist da auch einfach die Wahl meiner Bekannten so schlecht. Ich weiß nicht, wie endemisch das ist. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich würde mal vermuten, also wenn man die Sutten lesen würde, dann könnte man viele der Dinge nicht mehr behaupten, als Dhamma behaupten, ja, die im modernen Buddhismus als Dhamma verkauft werden. Mhm. Auch mit Betonung auf verkauft.
Genau.
Das beißt sich so elementar, das Dhamma der Sutten und der moderne Buddhismus. Würde man die Sutten lesen, würde das in sich zusammenfallen, glaube ich, der moderne Buddhismus. Genau.
Ich glaube, was der Wehr gesagt hat bei den ersten Übersetzungen, das war eher nicht unbedingt die Art, wie man das Christentum gesehen hat, sondern die Moral, die man als christlich angesehen hat. Gut und Böse und Strafe und solche Sachen. Und was die Romantiker gemacht haben, wenigstens aus dem wenigen Sachen, die ich gelesen habe aus deiner Übersetzung, das ist eher dieses Gefühl von Allheit und solche Sachen, die dann eingeflossen sind, auch im modernen Buddhismus, aber auch für meine Begriffe, weil ich tatsächlich ein Fundamentalist bin, auch in dem Mahayana ist.
Mhm. Ja, Tanisaro geht da an ein oder zwei Stellen auch drauf ein, dass warum der Mahayana im Prinzip populärer ist unter modernen Buddhisten. Aber das kann ich nicht so gut referieren jetzt.
Ja, ich habe den Eindruck, es hängt auch damit zusammen mit diesem Pantheismus und mit der Allseele und all diese schönen Begriffe, die eigentlich mit dem echten Buddhismus aus meiner Sicht nichts zu tun haben.
Hm. Hm. Soll ich weitermachen oder hat noch jemand? Ja?
Ich habe auch noch eine Frage, weil du gesagt hast, dass das Tor, mit dem der Buddhismus in China war, das war der Taoismus. So viel ich weiß, könnte sein, dass ich mich irre, bei den Vergleichen, die zum Beispiel der Analayo macht zwischen den chinesischen Übersetzungen und den Pali-Texten, ist eine sehr große Übereinstimmung. Wäre es möglich, dass dann die chinesischen Übersetzungen, die er analysiert, diese zweite Welle sind, wo man versucht hat, den Taoismus irgendwie rauszunehmen aus den ursprünglichen Übersetzungen? Das weiß ich nicht, das stelle ich die Frage. Könnte sein, dass du es weißt, dass der Wirre es weiß, weiß ich nicht.
Also ich weiß es nicht. Dieser Abschnitt über das Dhammator der Buddhismusrezeption in China, das ist nicht so umfangreich. Aber wenn Tanisaro recht hat, dann würde ich annehmen, dass das vielleicht spätere Versionen sind.
Ja.
Aber ich muss da passen. Ja, diese Reise durch die Zeit und also die Begründung seiner These, die beginnt er mit einem biografischen Abriss derjenigen Frühromantiker, die er für zentral hält in dieser Diskussion. Und einige der Namen habt ihr wohl schon mal gehört, also Hölderlin, Novalis, eventuell Schleiermacher. Ich fand das Kapitel sehr lesenswert, weil ich habe jetzt so ein bisschen geisteswissenschaftliche Vorbildung im Gepäck gehabt, aber ich habe mir die trotzdem eben als irgendwie uninteressante Menschen vorgestellt. Und Tanisaro geht da, finde ich, wirklich fair vor und stellt uns die als Energiebündel Rockstars ihrer Zeit vor, die Jack Kerouacs des frühen 18. 19. Jahrhunderts. Und also, dass diese Bewegung dann so eine Wirkung entfaltet hat, das kann man so ein bisschen nachvollziehen, wenn man diese kurzen biografischen Abrisse liest, weil das waren einfach unglaubliche Menschen. Also nur ein kurzes kleines Appetithäppchen. Der August Schlegel zum Beispiel, ständig umgezogen zur Zeit der Pferdekutsche, nach Berlin, dann nach Jena und dann nach Bonn. Ein Wirbelwind von einem Menschen, gründet kurz nach seinem Studium mit seinem Bruder eine der einflussreichsten Literaturzeitungen aller Zeiten, das Athenäum. Und das war damals was. Damals gab es kein Facebook oder so. Und auch kein Reader's Digest. Dann später fängt er an, sich für indische Kultur zu interessieren, aber auch nicht nur so ein bisschen, sondern fängt an, Sanskrit zu lernen, übersetzt dann die Bhagavad Gita. Und weil es keine Drucklettern gab für das, wie heißt das Ding, Devanagari-Alphabet, lässt er sich extra Drucklettern in Paris herstellen, druckt dann die Übersetzung, die erste in eine westliche Sprache, der Bhagavad Gita, auf eigene Kosten und übersetzt dann weiter aus dem Sanskrit, gibt eine Reihe raus, die er die indische Bibliothek nennt und kickstartet im Grunde genommen im Alleingang die universitäre Disziplin der Indologie. Also solche Menschen trifft man da in dem Kapitel. Und was auffällt, ist, was die umgetrieben hat. Und dass das, was die umgetrieben hat, heute so aktuell ist wie damals. Nämlich, also zwei zentrale Begriffe sind einmal die Vereinzelung des Menschen und die Entfremdung. Und nur so als Nebenbemerkung, welche Wellen das durch alle möglichen Wissensgebiete dann, auch also universitäre Disziplinen und so weiter, welche Wellen das geschlagen hat. Nur ein Beispiel, wo ich hoffe, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster wage, aber Karl Marx, der Begriff der Entfremdung, wesentlich, ja, bei Karl Marx, den hat er sich nicht ausgedacht, sondern Marx hat strukturell von Hegel abgeschrieben und Hegel hat mit Hölderlin das gleiche Zimmer bewohnt in Tübingen und hat von anderen Romantikern wiederum seine Anregungen erhalten, ist mit denen auch Spinnefeind geworden, weil er die nicht genannt hat als Urheber seiner Ideen. Also das sind Begriffe, die monströse Wirkungen teilweise entfaltet haben und die, behaupte ich einfach mal, für den heutigen Menschen einfach auch noch super wichtig sind. Weshalb Menschen nach Lösungen suchen, zum Beispiel im New Age oder überall, die Vereinzelung, die Einsamkeit, der Verlust der Gruppe irgendwie oder des Zusammenhangs. Und Tanisaro macht dann weiter mit einem Kapitelchen mit einer Kurzbiografie des Buddha und einem kurzen Abriss über das Dhamma. Und das fügt er sozusagen als Eichmaß ein, als Anker in die ganze Diskussion, damit man vergleichen kann. Und macht dann weiter mit einem Überblick über die Voraussetzungen sozusagen, das Umgebungsfeld, in dem sich diese Frühromantiker bewegt haben. Also politisch, wissenschaftlich, literarisch. Auch das Kapitel fand ich wahnsinnig spannend, weil meine erste Reaktion war, was hat das denn mit heute zu tun, was damals wissenschaftlich passiert ist zum Beispiel oder politisch. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also nimmt man zum Beispiel einfach mal, was damals in der Astronomie passiert ist. William Herschel, ein deutscher Astronom, der nach England gegangen ist und da irgendwie die Gunst des englischen Königs erworben hat und von dem einen Riesenhaufen Geld bekommen hat für den Bau eines Teleskops, des größten der Welt. Als er das in Betrieb genommen hat und den Sternenhimmel also in viel höherer Auflösung gesehen hat, er hat viel mehr Details gesehen, als was man vorher kannte in den älteren Teleskopen, den kleineren, hat er diese neuen Beobachtungen in einem Aufsatz beschrieben und hat den Kosmos mit einem Garten verglichen, mit Begriffen aus der Botanik. Also Galaxien werden geboren, wie Pflanzen, reifen, altern, sterben. Und das hat wie eine Bombe eingeschlagen, die diese Frühromantiker, also im Gegensatz zu dem, was man allgemein so annimmt über die waren hoch interessiert an den neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen und Forschungen, die waren völlig à jour. Und bei diese Beschreibung des Kosmos durch Herschel in organischen Begriffen hat also in der Avantgarde-Literatur der Frühromantiker zu Begriffen wie Interconnectedness, ich weiß nicht, wie die es genannt haben, aber das ist das englische entsprechende Wort. Interconnectedness, alles ist miteinander verbunden. Wir sind Teil einer organischen Alleinheit. Und es wäre schön, mit diesem organischen Ganzen, in das wir eingebettet sind, zu verschmelzen. Dazu hat dieses Teleskop geführt und die Beschreibung durch Herschel dessen, was er da gesehen hat. Oder neueste Forschungsergebnisse aus der Biologie damals. Ich glaube, in Kopenhagen hat man Versuche mit Froschschenkeln gemacht, durch die man elektrischen Strom geschickt hat. Die fingen an zu zucken. also bis dahin war das Weltbild der Menschen geprägt durch das Newtonsche Weltbild, also der Kosmos als göttliches Uhrwerk, das mechanisch abläuft. Und das, was passiert, ist im Grunde genommen das Gleiche, wie was auf einem Billardtisch passiert. Eine Kugel stößt eine andere an und die fliegt irgendwie weg oder rollt zur Seite oder so. Durch die Entwicklung in der Biologie oder die Forschungsergebnisse in der Biologie wurde das plötzlich völlig in Frage gestellt. Plötzlich war Interaktivität das Thema. Der Organismus reagiert auf seine Umwelt, ist nicht passiver Empfänger von Reizen, sondern reagiert und wird nicht nur von seiner Umwelt geprägt, sondern prägt auch seine Umwelt. Reziproke Geschehnisse, Interaktivität. Auch der Begriff ist also damals in Mode gekommen und ich glaube, der ist heute eben immer noch in Mode. Genauso wie der Wunsch, mit dem großen Allganzen zu verschmelzen, irgendwie. Und noch ein Beispiel aus diesem Kapitel über die Beschreibung der Ausgangslage damals. Politik. Deutschland war elend, unfrei. Und die Intellektuellen haben nach Frankreich geguckt, als da die Französische Revolution ausbrach, haben drei der Frühromantiker vor den Toren Tübingens einen Revolutionsbaum gepflanzt und sind um den rumgetanzt, in der Hoffnung, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit jetzt auch nach Deutschland kommt, im Kielwasser der Revolution. Als die Revolution dann blutiger wurde und anfing, ihre Kinder zu fressen, war die Enttäuschung riesengroß. Aber diese Ideale, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die gab es immer noch. Und die große Anstrengung bestand jetzt darin, sich zu überlegen, wie kann man diese Ziele erreichen ohne blutige Umstürze? Und die Antwort war Bildung. Der Bildungsbürger. Und Bildung nicht im Sinne von Nürnberger Trichter, Informationen in den Kopf reinbekommen und das war's, sondern reifen durch Bildung. Und insbesondere Schiller, der hat da theoretisch zugearbeitet und den Vorschlag gemacht, besonders künstlerische Bildung sei erforderlich, dass der Mensch Theater beispielsweise und Literatur, dass der Bürger reift und als reifer Mensch sozusagen die Gesellschaft positiv beeinflussen kann, um diese Ziele Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit irgendwann zu erreichen. Ich glaube, dass also beispielsweise die Anthroposophie, die Waldorfschulen, bei denen steht Schiller und dieses Konzept immer noch sehr hoch im Kurs. Und nicht nur bei denen, also da wird vielleicht nicht mehr so drüber gesprochen, aber als Grundströmung ist das seitdem sozusagen in der DNA, in Teilen der Gesellschaft im Westen. Fragen, Einwände? Flüche? Nee? Gut. Und er macht dann weiter, Tanisaro, sozusagen das romantische Weltbild und romantische Religionsauffassung zu destillieren aus den Beiträgen der einzelnen Frühromantiker. Und kommt dann mit einer Liste von 20 Merkmalen, die seiner Meinung nach romantische Religionsauffassung definieren, ausmachen. Und stellt dieser Liste von 20 Merkmalen der romantischen Religionsauffassung eine weitere Liste gegenüber, Buddhisten lieben ja Listen, wie das Ganze aus der Sicht des Dhamma aussieht. Und da sieht man eben deutliche Unterschiede. Und in der Liste über die Merkmale der romantischen Religionsauffassung erkennt man eigentlich schon jede Menge, zum Beispiel New Age oder modernen Buddhismus wieder. Und er bringt dann in einem späteren Kapitel Zitate aus Literatur, aus der buddhistischen Romantik, respektive modernen Buddhismus, als Beispiele für jeden einzelnen dieser Punkte. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen malträtieren. Ich fasse da ein paar Punkte zusammen und mache auch nicht die ganze Liste durch. Das wäre jetzt irgendwie ermüdend. Merkmal 1 oder plus auch 2 und 3. Romantischer Religionsauffassung. Gegenstand von Religion ist die Beziehung des Menschen zum Universum. Und also für heutige Menschen mit spirituellem Interesse wäre das vielleicht ein bisschen was von Flow oder Interconnectedness oder so, eventuell. Außerdem, das Universum ist eine unendliche organische Einheit. Und nur zu diesen Punkten jetzt Tanisaros Entsprechung aus der Dhamma-Liste. Gegenstand des Dhamma ist das Ende von Leiden und Stress. Und er sagt, wenn der Fokus auf der Beziehung des Menschen zum Universum liegt, dann ist es eine ständige Quelle des Werdens eigentlich. Und als Textbeispiel für diese Annahme oder für dieses Postulat, dass Gegenstand von Religion die Beziehung des Menschen zum Universum sei und so weiter, Zitat aus moderner buddhistischer Literatur. Ironischerweise zeigt uns der trennende Intellekt in seiner Verkörperung durch die moderne Wissenschaft unser Einssein mit allen Dingen. Die Physiker haben Beweise dafür gefunden, dass wir subatomar an der Hüfte mit absolut allem in der Schöpfung verbunden sind. Die Evolutionswissenschaftler erzählen uns eine Geschichte von unserer Entstehung aus einer langen Reihe von Lebewesen in einem scheinbar wundersamen Prozess von brodelndem, zuckendem, kämpfendem Leben, das sich selbst neu erschafft, während es sich interaktiv an die sich ständig verändernden Umweltbedingungen auf der Erde anpasst. Könnten wir unser Wissen über die Verbundenheit, merke keine Vereinzelung, über die Verbundenheit irgendwie einbinden und sie in unser Leben einfließen lassen, dies wäre eine Revolution sowohl im Bewusstsein als auch im Verhalten. Wenn wir unsere Existenz als Teil der wundersamen Prozesse der biologischen und kosmischen Evolution erleben könnten, würde unser Leben eine neue Bedeutung und Freude bekommen. Über das Zitat kann man sicher lange sprechen. Eine Sache, die ich ganz typisch und bemerkenswert finde, ist diese Grundannahmen, was das Problem ist, nämlich Vereinzelung, und was die Lösung ist, nämlich Verbundenheit und so weiter und so weiter. Diese Grundannahmen, die werden nicht reflektiert und auch nicht begründet. Und weil man da auf Sand gebaut hat eigentlich, braucht man die moderne Wissenschaft, die man irgendwie auch vergewaltigt, indem man sie als Munition benutzt für diese eigentlich unbegründeten Behauptungen über das Problem und über die Lösung des Problems. Und also mir ist was Entsprechendes oft begegnet. Deshalb finde ich, ist das ein typisches Beispiel. Eine andere Textstelle, die kann ich euch auch nicht vorenthalten. Laut den großen spirituellen Traditionen der Welt und der ewigen Philosophie, falls ihr das nicht kennt, ewige Philosophie, da sage ich später noch was zu, sowohl im Osten als auch im Westen ist die entscheidende Frage, die sich jeder von uns stellen muss, wer bin ich? Unsere Antwort ist von entscheidender Bedeutung für unser Glück und Wohlbefinden. Wie wohl wir uns in unserem Körper, unserem Geist und in der Welt fühlen und wie wir uns anderen und der Umwelt gegenüber verhalten, hängt davon ab, wie wir uns selbst im Gesamtbild der Dinge sehen. Anstatt zu fragen, wer bin ich, könnte die Frage, wer sind wir, werden. Unsere Suche wird dann zu einem Gemeinschaftskoan, einem gemeinsamen Jahrtausendprojekt, und wir alle werden sofort zu großen Heiligen, im Buddhismus Bodhisattvas genannt, und helfen uns gegenseitig bei der Weiterentwicklung. Es hat auch Unterhaltungswert, sehe ich.
Absolut.
Zu dem Punkt Fragen?
Ich würde gerne noch anmerken, dass diese gerade die Sache mit der Wissenschaft etwas wirklich eine Unsitte ist. Weil zumindest aus meiner Perspektive hat es oft den Anschein, je weniger die Leute über Buddhismus wissen, desto mehr bemühen sie die Wissenschaft.
Ja.
Als ob die Buddha-Lehre eine moderne wissenschaftliche Untermauerung bräuchte.
Ja, genau.
Wenn man auf dem Fundament steht, es geht nur um Dukkha und das Ende von Dukkha. Da braucht keine Wissenschaft dazu.
Genau. Ja. Aber man hat eben nichts anzubieten. Nichts, was einer Prüfung standhalten würde, hat man anzubieten. Und also was mir besonders auch irgendwie so seltsam vorkommt, ist, dass in den Kreisen oft der Intellekt total verteufelt wird, der prüfende Intellekt. Und gleichzeitig wird aus der Wissenschaft zitiert, weil man Munition braucht, weil die eigenen Argumente nicht standhalten würden, die man ansonsten hätte, ohne diese Zitate aus der Wissenschaft. Mhm. Das ist so ein seltsamer Widerspruch. Soll ich weitermachen? Ja? Noch ein paar Merkmale aus Tanisaros Liste, Merkmale romantischer Religionsauffassung. Der Mensch leidet, wenn sein Gefühl für die innere und äußere Einheit verloren geht, wenn er sich in sich selbst gespalten und vom Universum getrennt fühlt. Trotz ihrer zahlreichen Ausdrucksformen ist die religiöse Erfahrung für alle gleich. Eine intuitive Erfahrung des Unendlichen, welche ein Gefühl von Einheit mit dem Universum und ein Gefühl der inneren Einheit erzeugt. Diese religiöse Erfahrung bringt die Fähigkeit mit sich, alltägliche Dinge als erhaben und wundersam zu sehen. Diese Erfahrung ist ein Zeichen für die Echtheit, also alltägliche Dinge als wundersam zu sehen, sehen zu können, ist ein Zeichen für die Echtheit der eigenen Empfindung von Einheit mit dem Unendlichen. Und also ich habe Menschen über diese, sagen wir, Achtsamkeit des modernen Buddhismus, also Achtsamkeit als reine Wahrnehmung und nicht Nachdenken und reine Rezeptivität, über diese Achtsamkeitserfahrung habe ich Menschen so reden hören, dass die Dinge dann plötzlich so heilig werden, die man dann sieht. Die Teekanne wird plötzlich überlebensgroß. Und das ist ein Zeichen für die Reinheit der Erfahrung. Ja, ein Textbeispiel für, hat jemand zu dem Punkt, zu dieser Zusammenfassung von Merkmalen Fragen? Nee. Dann ein Textbeispiel aus Texten der buddhistischen Romantik. Durch die Macht der Unwissenheit im Geist beschränken und verengen wir unser Gefühl dafür, wer wir sind, während wir in einem non-dualen Gewahrsein der Ganzheitlichkeit des Universums durch die fortschreitenden Ebenen von Trennung gehen. Zunächst trennen wir Geist, Körper von der Umgebung und begrenzen uns durch die Identifikation mit dem Organismus. Darauf folgt eine weitere Verengung, bei der wir uns mit dem Ego-Geist identifizieren. Schließlich wird der Geist selbst fragmentiert in jene Aspekte, mit denen wir uns identifizieren, weil sie für unser Selbstbild akzeptabel sind, und jene, die wir unterdrücken, weil sie es nicht sind. Der Pfad des Dharma besteht darin, diese Trennung zu heilen. Und ein weiteres Textbeispiel dazu, das ist kürzer. Unsere Aufgabe ist es nicht, der Welt zu entfliehen. Und da sollte ich vielleicht sicherheitshalber zu sagen, dass Weltflucht und Nihilismus Vorwürfe waren, die die Romantiker gegen den Buddhismus erhoben haben, die sich auch gehalten haben in Teilen der Gesellschaft, glaube ich. Also unsere Aufgabe ist es nicht, der Welt zu entfliehen, sondern uns in die Welt zu verlieben. Wir sind dafür gemacht, weil wir mit ihr zusammen entstehen. In einem Tanz, in dem wir uns selbst entdecken und uns immer wieder verlieren.
Ich hätte eine Frage, die zum Beispiel die letzten zwei Aussagen, die sind von Romantikern gemacht worden, die schon mal etwas über den Buddhismus gelesen oder erfahren hatten.
Nein, das sind Textbeispiele aus modernen Texten oder aus neuen Texten der buddhistischen Romantik, also des modernen Buddhismus.
Ja, ja.
Also deine Frage legt nahe, dass du glaubst, da ist eine große Ähnlichkeit vorhanden.
Was mich beeindruckt an all diesen Beispielen, ist, wie die Leute sich eine Theorie zurechtlegen, so wie es denen passt.
Hm. Irgendwie. Ja. Ja? Warum das so akzeptabel ist und möglich, das kommt gleich auch noch.
Weil ich musste denken, ich glaube, das war so ein kleines Buch von wie heißt das, Savanera Bodhisattva, der gesagt hat, in dem Moment, wo man beginnt, die Wahrheit des Buddhismus nach seinen eigenen Vorurteilen zu interpretieren, dann hat man schon den Buddhismus verraten. Mhm. So ein bisschen so verallgemeinert gesagt. Weil ich fand's extrem interessant, weil das merkt man um sich herum. Ja? Jeder bastelt sich den Buddhismus so, wie es ihm gefällt, so dass er Trost findet oder was auch immer. Mhm. Und er will es irgendwie, das sind auch so andere Trends, er versucht eine, wie du gesagt hast, eine Einheit der Religionen zu machen, wie die Theosophie, die Anthroposophie, die Baha'i und all diese Richtungen, wie du gesagt hast, ja, alle Wege führen zum Ziel und solche Verallgemeinerungen. Mhm. Aber ich glaube, ich rede Banalitäten.
Ich mache weiter. Noch ein, zwei Merkmale in Thanissaros Liste der buddhistischen Religionsauffassung. Menschen haben ein angeborenes Verlangen nach und die Befähigung zur religiösen Erfahrung und können sie herbeiführen, indem sie eine Haltung der offenen Empfänglichkeit gegenüber dem Universum kultivieren. Und hier wird also Achtsamkeit als bloße Aufmerksamkeit definiert, als offenes, rezeptives, vorsprachliches Gewahrsein aller Dinge in ihrem Einwirken auf die Sinne. Also es hat nicht so viel mit der Achtsamkeit zu tun, die wir versuchen, vielleicht. Textbeispiel aus einem neueren Text der buddhistischen Romantik. Achtsamkeit lässt sich am besten als nicht eingreifendes, nicht reagierendes Gewahrsein beschreiben. Es ist reines Wissen, ohne jegliche Projektion unseres Egos oder unserer Persönlichkeit, die dem Wissen hinzugefügt werden. Und also, ich habe mit Menschen gesprochen, also die, da steckt eine gewisse Arroganz drin in dieser Aussage. Es ist reines Wissen, ohne jegliche Projektion unseres Egos oder unserer Persönlichkeit, die dem Wissen hinzugefügt werden. Das bedeutet, wenn jemand diese Art von Achtsamkeit trainiert, dann geht er davon aus, und wenn er glaubt, er ist gut darin, dann geht er davon aus, dass er reines Wissen hat. Und also ich habe einen Menschen getroffen, bei dem es deutlich war, wie das dann, da sprach eine gewisse Selbstherrlichkeit raus, keine Bereitschaft irgendwie, das zu hinterfragen, was man in dieser Form von Achtsamkeit eigentlich lernen kann oder so. Weil die Teekanne ist überlebensgroß geworden und das war dann reines Wissen. Was du gesagt hast, Anki, jeder kocht sich sein eigenes Süppchen. Beispiel aus Tanisaros Merkmalsliste. Religion ist eine Geschmacksfrage. Und das geht zum großen Teil auf einen Spruch von Schleiermacher zurück, den Tanisaro auch an den Anfang des Buches stellt. Also an prominenter Stelle zitiert der Schleiermacher, Zitat, Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche. Und dazu ein Textbeispiel aus einem modern buddhistischen Text. Den Weg, der sie hierher geführt hat und sie in eine unbekannte Zukunft führt, hat es ebenfalls noch nie genau in dieser Form gegeben und wird es auch nicht wiedergeben. Es steht ihnen frei, geradeaus zu gehen, rechts oder links abzubiegen. Nichts hält sie auf. Also zu diesem Geschmacksfragen-Thema, jeder kann sich sein eigenes Süppchen kochen, hat er natürlich noch mehr Textbeispiele. Ich weiß nicht, es gibt auch noch andere dazu. Wie überhaupt zu jedem dieser Punkte, dem ist ein ganzes Kapitel gewidmet, was fantastisch aufschlussreich war für mich. Noch ein Merkmal romantischer Religionsauffassung. Eine der vielen Möglichkeiten, Empfänglichkeit für alle Dinge zu kultivieren, ist die erotische Liebe. Und ein Textbeispiel aus dem modernen Buddhismus. Buddhistische Texte sind voll von Geschichten über die Unreinheiten des Körpers, genau wie die, die man in der katholischen Kirche findet. Und so gibt es eine Menge Verwirrung, weil der Körper nicht als Vehikel zum Heiligen gesehen wird, sondern eher als etwas, das man transzendieren muss. In der Laiengemeinschaft wird uns nicht gelehrt, wie wir ihn zu einem bewussten Teil unserer Praxis machen können, nicht angeleitet, sexuelle Aktivität zu einem sinnvollen Teil unseres Lebens zu machen. Der Körper kann diese Funktion übernehmen und es ist Zeit dafür. Sexualität kann uns über uns selbst hinaus öffnen zu Anmut, Ekstase, Verbundenheit, Einssein und natürlichem Samadhi. Lasst uns Sexualität als einen Bereich der Praxis und der Gesundheit lernen, statt als einen Bereich der Pathologie oder Antispiritualität. Natürliches Samadhi. Diese Gruppe der, über die ich da gestolpert bin, moderne Buddhismusgruppe hier in Schweden, die es auch in Deutschland gibt und England und so, diese Sexskandale, da sagt neben Aussteiger, der Gründer habe da eben die Schüler irgendwie oder seine Followers so sexuelle Aktivität angeregt, weil das Teil der Meditation sein könnte. Und Ja, noch ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, Anki. Jeder kocht sich sein eigenes Süppchen. Aus Tanisados Merkmalsliste. Gesteht man ihnen zu viel Autorität zu, dann wirken die bedeutendsten religiösen Texte zum Schaden für echte spirituelle Entwicklung. Und Anmerkung jetzt von mir zu diesem Punkt. Also die Frühromantiker, die haben religiöse Texte als Mythen gesehen und das waren eigentlich die ersten. Und also Mythen, die keine Wahrheiten anbieten können. Man kann die aber trotzdem lesen, allerdings nicht, um jetzt von den Wahrheiten zu erfahren, sondern aus ästhetischen Gründen. Das kann anregend sein. Und außerdem kulturhistorisch interessant. Textbeispiel dazu. Alle in Büchern, Karten und Glaubenssätzen enthaltenen Lehren haben wenig mit Weisheit oder Mitgefühl zu tun. Im besten Fall sind sie Wegweiser, ein Finger, der auf den Mond zeigt, oder ein übrig gebliebener Dialog aus einer Zeit, in der jemand wahre spirituelle Nahrung erhalten hat. Wir müssen unseren eigenen Weg in uns selbst finden, um bewusst zu werden, um ein Leben des Geistes zu leben. Und wenn man den eigenen Weg in sich selbst findet, dann, ja, kocht man sich sein eigenes Süppchen. Und jetzt kommt das letzte Beispiel aus Tanisados Merkmalsliste. Obwohl ein religiöses Gefühl den Wunsch wecken kann, Verhaltensregeln zu formulieren, besitzen diese Regeln keine Autorität und sind eigentlich unnötig. Wenn man die ganze Menschheit als heilig und eins sieht und sich selbst als einen organischen Teil dieser heiligen Einheit, dann braucht man keine Regeln, die den Umgang mit dem Rest der Gesellschaft steuern. Das eigene Verhalten gegenüber dem anderen wird auf natürliche Art und Weise liebevoll und mitfühlend. Also das passt eins zu eins zu meinem Erlebnis, dieses Gespräch mit meiner Bekannten. Buddha hat ja auch niemandem was verboten. Der hat alles akzeptiert. Akzeptanz, nur Akzeptanz ist nötig und sich öffnen sozusagen. Ja, und hier kommt noch ein Textbeispiel zu diesem Punkt. Der Buddha sagte, die Übungsregeln seien nicht notwendig, wenn wir tief in Achtsamkeit verankert sind. Also, dass sich jemand zum Religionsstifter erklärt und von anderen akzeptiert wird als Religionsstifter, das ist wohl so alt wie Religionen selbst. Aber diese Inflation von jeder und nicht jeder, aber viele sind heute eben ihre eigenen Gurus und die Zahl hat einfach zugenommen im Laufe der Zeit. Und dass man sich da seinen eigenen Cocktail mixt, irgendwie ein bisschen Rumi, ein bisschen Buddhismus und ein bisschen indianischer Schamanismus und so. Das ist eben, wenn man davon ausgeht, dass Texte keine Autorität haben, dass es keine Regeln gibt, dass keiner einem zu sagen hat, wie die Praxis aussehen sollte, dass man den Weg in sich selber finden soll, dann ist es klar, dass das leichter ist, sein eigener Guru zu werden. Mit dem Abschnitt wäre ich durch. Habt ihr Fragen dazu?
Ich hätte nur eine Bemerkung. Es wird sehr viel gesprochen in diesen Texten von Heiligkeit. Das ist wieder so eine eigene Interpretation, weil ich habe noch nicht im Buddhismus, in den Sutten oder sowas von Heiligkeit gehört. Ich habe gehört von Geistesentwicklung, von Bhavana und solche Sachen einerseits und andererseits all diese Gefühlsduselei ist in krasser Widerspruch mit der, was mir den Ausdruck, das mich immer wieder fasziniert hat, wirklichkeitsgemäß sehen und verstehen. Und das ist das A und O im Buddhismus, ja. Und ich habe auch ein Artikel von Alalayo gelesen, gerade wo er darüber spricht, weil ich mich gefragt habe, welche Vorbedingungen man als Mensch mit sich bringen muss, um wirklichkeitsgemäß die Phänomene zu sehen und auch zu verstehen. Und das finde ich mehr oder weniger, ja, und befinden sich auch sehr viele Aussagen hier über diese reine Achtsamkeit. Achtsamkeit fühlt nicht zu Weisheit. Man muss zusätzlich zu der Achtsamkeit auch ein bisschen Durchblick bringen, weil ansonsten, das ist wie bei dieser Vipassana-Technik, etikettieren, etikettieren. Und was lerne ich aus diesen Etiketten, wenn ich nicht dahinter sehe und noch wirklichkeitsgemäß? Ja, und da merkt man, wie viel diese Texte mit schönen Worten umgehen, hinter denen doch Vorurteile, eventuell christliche Vorurteile, sich verstecken, mit wie Göttlichkeit und Heiligkeit und was auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr einverstanden seid, aber ich finde es faszinierend und ich muss sagen, da hast du tatsächlich mir in mir den Wunsch erweckt, diese Sachen zu lesen, um zu sehen, wie die Leute falsch ticken können. Und warum? Die Frage ist auch, warum sie so ticken.
Da
Ja.
gibt es einfache Antwort, es verkauft sich gut. Das ist
Ja.
Psychogelaber, ist
Ja.
ein Recycling, das höre ich seit den 60er Jahren. Sei es aus der Psychologie-Ecke, sei es vom Bhagwan Sri Rajneesh, sei es von irgendwelchen anderen Gruppierungen. Das ist immer dasselbe Zeug, das wird recycelt, weil es gut ankommt und weil man es gut verkaufen kann. Und
Und weil
natürlich
man
ist es
sich
hochinteressant, dass das alles auf die Romantiker, auf die deutschen Romantiker zurückzuführen ist. Also das hat mich
ja,
besonders fasziniert.
die haben es angefangen, aber eigentlich liegt das ganze Problem liegt in der Unzufriedenheit und Unglück, die Menschen empfinden und nach ihrer Suche nach einer Lösung. Und dann biegen sie sich die Sachen so, wie es gerade in Mode ist zurecht und dann na,
Ja,
entstehen solche Aussagen.
aber wenn wir noch in einer Zeit leben würden, in die ich mich auch nicht zurücksehne, wo religiöse Texte Autorität hatten,
Ja.
wo die Bibel sozusagen einfach in Stein gemeißelt war. Das war ja das Wort Gottes und das zweifelt man nicht an. Wenn wir noch in so einer Zeit leben würden, wäre all das nicht möglich.
Ja, stimmt.
Aber also was möglich geworden ist, das ist eben eine von Thanissaros Thesen, dadurch, dass da keiner mehr Autorität hat. Und der leichte Weg sozusagen respektabel geworden ist. Und nicht nur respektabel, sondern sogar man da stolz drauf sein kann. Nee, ich brauche doch keinen Lehrer. Ich suche mir meinen eigenen Weg. Ich bin eine eigene Persönlichkeit und so. Also da kann man sich ja was drauf einbilden, wenn man sich seinen eigenen Cocktail gemixt hat. Das ist also nicht nur respektabel geworden, sondern das ist sogar eine Auszeichnung, wenn man das für viele Menschen, ja. dann wählt man natürlich die leichtere Variante, weil wer mag schon gerne Regeln und wer mag sich schon gerne anstrengen bei der Achtsamkeit?
Das ist die Sache, ja. Ja, stimmt. Es ist, ich kann mich erinnern, als ich mal eine Einführung in den Buddhismus gemacht habe, und das kam eine, da war ein junges Mädchen dabei und die hat gesagt, warum soll ich denn die Lehre des Buddha studieren? Der Buddha ist selbst erleuchtet geworden, ohne diese Lehre zu kennen. Und meine Antwort war, ja, wenn es so leicht wäre, dann würde die Welt voller Buddhas sein. Aber das war so in deiner Richtung. Sicherlich möchte man nicht wieder zu der strengen Bibellehre zurück, weil das war auch ein Zwang. Wahrscheinlich ist es so, dass man seitdem sich die Sache so ein bisschen dieses strenge Christentum weg ist, dass jeder so versucht, seinen eigenen Weg und Trial and Error. In den meisten Fällen ist es Error, aber okay, die haben es versucht.
Ich wollte noch was sagen, und zwar, ich kenne das auch aus der Politik, oder wenn man da, auch gerade bei den Grünen habe ich das so kennengelernt früher, dass es immer darum ging, wie ist es vermittelbar? Also es geht nicht darum, was Vernünftiges zu machen oder irgendwas Vernünftiges durchzusetzen, sondern man muss gucken, wie muss ich es sagen oder wie muss ich es machen, damit es vermittelbar ist. Das war immer so ein Wort, was da so ja, rumfleuchte und kreuchte. Und das, ja, das hat mich jetzt da so daran erinnert, also sozusagen, ja, wie verpacke ich das schön, damit die anderen mir überhaupt zuhören, ne? Aber ich habe noch eine andere Frage, und das habe ich vielleicht am Anfang auch nicht richtig mitbekommen. Wer hat denn diesen Ausdruck geprägt, buddhistische Romantik? Wo kommt das her? Ja.
Also meines Wissens hat Tanisaro den
Ach
geprägt.
so, ah ja, das hat er, hat das so Ding und beschreibt jetzt in seinem und begründet das jetzt in seinem Buch. Also in seinem Buch, warum er das so nennt. Oder das habe ich jetzt nicht ganz so kapiert, wie wir da so.
Genau. Also ich weiß ja nicht, wie er gearbeitet hat, aber wenn man eine Menge Texte des sogenannten modernen Buddhismus analysiert, dann fallen einem wohl Ähnlichkeiten auf. Und wenn man sich anschaut, was die Frühromantiker formuliert haben, die waren sich auch nicht alle einig, aber es gab Konsens über bestimmte Bereiche, dann fallen die Ähnlichkeiten ins Auge. Da die Ersten waren, die sich zu diesen Fragen in dieser Form geäußert haben, legt das den Schluss nahe, dass damals dieser Trend, diese Mode entstanden ist, auf der heute all diese Phänomene wie New Age oder moderner Buddhismus rumdümpeln, wie Wellen auf einem Fluss, in dem es eine Unterströmung gibt. Und die Unterströmung ist eben das Menschen- und Weltbild und die Religionsauffassung der Romantiker. Ich merke, du musst das Buch lesen. mir kommt das vor wie eine recht strenge und genaue Analyse. Und wenn man sich den Apparat anschaut am Ende des Buches, also was er da konsumiert hat an Primärliteratur, das ist ganz beachtlich. Und deshalb, also ich finde diese These mehr als plausibel, die er da aufmacht, dass moderner Buddhismus im Grunde genommen buddhistische Romantik ist. Er sagt, es ist Romantik mit, weiß nicht, buddhistischen Paraphernalia oder mit einer buddhistischen Verkleidung irgendwie. Mit einem Mäntelchen von Buddhismus. Aber der Kern sei eigentlich Romantik. Habe ich deine Frage irgendwie teilweise beantwortet? Ja, gut.
Ja, danke, wollte ich sagen.
Bitte. gut, ich mache weiter. Und ist auch nicht mehr viel. Also solche Ideen und Vorstellungen wie die der romantischen Religionsauffassung, die leben ja nicht selbst. Das ist was Totes. Die brauchen also irgendwie Fahrzeuge, um durch die Zeit zu reisen, um populär zu bleiben oder Mainstream zu bleiben. Zur Popularisierung beigetragen, den Durchbruch hat sozusagen die Literatur, das hat die Literatur gemacht. Da war die Literatur das Vehikel. Die selber produziert haben, die deutschen Frühromantiker. Aber als literarischer Stil, also dessen Haltbarkeitsdatum war dann, wie gesagt, relativ schnell abgelaufen. Die wurden schnell verrissen als Schriftsteller. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und Tanisaro zeigt dann, welche anderen Fahrzeuge diese Ideologie, nenne ich das mal, der romantischen Religionsauffassung, welche anderen Fahrzeuge dieser Ideologie dann geholfen haben bei ihrer Zeitreise bis ins Jetzt. Und da behandelt er verschiedene solcher Fahrzeuge, die Abschnitte über Religionspsychologie und die ewige Philosophie fand ich besonders interessant. Zur Religionspsychologie und allem, was da drumherum und danach dann entstanden ist. Also der Begründer der humanistischen Psychologie, Maslow oder Maslow, schon mal gehört, ja, Abraham, der hat den Begriff Selbstverwirklichung geprägt und auch die Floskel Potenzial zur Selbstverwirklichung. Und der hat ja im 20. Jahrhundert gelebt, dieser Maslow. Tanisaro zeichnet nach, wo Maslow seine Inspirationen her hatte. Unter anderem war das Carl Gustav Jung. Und Jung hat wiederum auf die Ideen von anderen zurückgegriffen, aus dem Bereich Religionspsychologie. Andere, die vor ihm waren und die in der romantischen Religionsauffassung verhaftet waren. Und das ist also ein faszinierender Abschnitt, wenn man bedenkt, dass einer der bekanntesten Vertreter der humanistischen Psychologie, der also wiederum auf den Schultern von Maslow steht, der wiederum teilweise auf den Schultern von Jung gestanden hat. Einer der bekanntesten Vertreter der humanistischen Psychologie ist Carl Rogers. Und auf den gehen offenbar große Teile der Gesprächsführung bei Therapiegesprächen zurück, auch heute. Und Tanisaro zeigt also diesen Faden auf, der sich von der Frühromantik bis in die heutige Zeit zieht. Und da das inzwischen so allgemeingut geworden ist, sind Buchtitel wie Das Potenzial des inneren Kindes nutzen, zum Beispiel, sind deshalb möglich. Also Popularisierung von Potenzial zur Selbstverwirklichung von Maslow. Ja, das war damals noch irgendwie im akademischen Bereich, als Maslow das gesagt hat. Heute ist es dann ein Buchtitel von, ich habe es nicht gelesen, das Buch, vermutlich irgendwas wie Happy werden oder Selbstoptimierung oder sowas in der Richtung. Ich hoffe, ich liege da nicht falsch. Fragen dazu? Nein?
Eine Anmerkung vielleicht, weil ja. ich das eben auch sehr spannend finde. Dieses romantische Gedankengut ist praktisch nach Amerika ausgewandert.
Ja. Ja.
Und wurde dann, also speziell was den modernen Buddhismus auch in Deutschland betrifft, von Amerikanern wieder hier eingeschleppt. Mhm. Also zum Beispiel der Jack Kornfield ist ein Psychologe.
Ja, genau. Ja,
also eigentlich ein Hippie-Psychologe, der in Asien unterwegs war. Mhm. Und das ist ja eigentlich die zentrale Figur, die diese Vipassana-Bewegung speziell auch nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Also wie diese Wellen hin und her schwappen, das ist sehr faszinierend.
Genau, und von wegen Amerika, also da gab es die sogenannten Transzendentalisten. Aus der Ecke kommen Schriftsteller, die jetzt zum Kanon der amerikanischen Literatur gehören, also mit die ersten, die richtige amerikanische Literatur und das amerikanische Lebensgefühl der aus den Gründungsjahren oder so ungefähr jedenfalls verkörpert haben. Diese Transzendentalisten waren zu ihrer Zeit, bevor die Amerikaner, die nach ihrem Tod sozusagen als amerikanische Ikonen akzeptiert haben, zu ihrer Lebenszeit, waren die als Kopisten der Deutschen verschrien. Ja, weil die haben die Frühromantiker gelesen und geliebt und haben sich da eine Menge rausgezogen und das dann eingefügt in einen amerikanischen Literaturstil oder, ja, vielleicht ist das richtig ausgedrückt, aus dem zum Beispiel dann solche Sachen hervorgekommen sind wie Into the Wild. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Mhm. Dieser junge Mann, der zur Natur will. Ja. Stärkste Beeinflussung durch die deutschen Frühromantiker bei den sogenannten amerikanischen Transzendentalisten, unter denen es wiederum sozusagen die Pioniere der Psychologie gab, die dann wiederum Carl Gustav Jung beeinflusst haben, der dann wiederum Maslow beeinflusst hat. Dies hin und her schwappen, was du sagst, Miriam. Ja.
Ich wollte nur fragen, kannst du mir sagen, in welcher Zeit diese amerikanischen Transzendentalisten zu finden sind? Weil ich hatte vorerst an zum Beispiel diese Jack Kerouac und so weiter, die Hippie-Generation gedacht, aber anscheinend sind sie früher da gewesen.
Es war zwischen 1850 und 1900. Ich bin schlecht im Memorieren von Jahreszahlen, aber ungefähr die Ecke.
Und kannst du mir einen Namen nennen, dass ich es ein bisschen...
Ja. Lesebrille ist auch nicht schlecht, aber Amazon.
Ah ja.
James.
Henry James?
Aha. Kapitel 6.
Ah, okay. Werde ich nachschauen. Danke.
Nicht nur Kapitel 6 lesen, das ganze Buch lesen.
Ja, aber für dieses Thema. Weil ich habe gerade gestern noch ein bisschen, bin ich wieder drauf gestolpert, auf diesen Scarlet Letter von Nathaniel Hawthorne. Aber der kann, glaube ich, nicht als Transzendentalist gesehen werden, weil der ist strikt gegen den Puritanen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, das ist total spannend.
Habe ich nicht. Wie war der Titel?
The Scarlet Letter. Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Roman.
Mhm. Mal schauen, ob ich Zeit finde.
Ja, spannend, total spannend. Wenn du drauf kommst, dann wirst du es lieben. Mhm.
Der Abschnitt über ewige Philosophie, den fand ich auch bestrickend. Also diese Aussage, dass alle Religionen oder spirituellen Weltanschauungen eigentlich den gleichen Kern haben, den das läuft einem überall über den Weg, im Grunde genommen. Weiß jemand, woher das kommt?
Ich würde sagen, das kommt aus dem indischen Sanatana Dhamma, das ewige Dhamma.
Okay.
Das ist von, also auf dem Brahmanismus, Hinduismus, dass das rübergekommen ist nach Europa.
Mhm. Tanisaru meint, dass ja entstanden sei das, also als populäre Idee im Westen unter die Leute gebracht, hat das Aldous Huxley, also Schöne neue Welt. Und der hat ein Büchlein geschrieben, das heißt Die ewige Philosophie.
Ja. Mhm.
Und wenn man da durchblättert, also ich habe das nicht wirklich gelesen, sondern nur irgendwie da Textstellen drin gesucht für die Übersetzung von Tanisarus Buch. Aber ich bin da permanent über Sachen gestolpert, die mir so auch im Alltag, im Gespräch mit anderen Menschen über den Weg gelaufen sind. Also die Breitenwirkung dieses Buches, auch wenn das kaum jemand gelesen hat, vielleicht von den jetzt lebenden Menschen, die ich kenne, ist die Breitenwirkung, glaube ich, kolossal gewesen.
Mhm. Weil ja, entschuldige. Das heißt Perennial Philosophy, oder?
Genau. Ja.
Und ich muss sagen, ich habe es und ich war erstaunt, wie viel er über die indische Philosophie kann. Aber das habe ich vor langer Zeit gelesen, da was mich eher interessiert hat bei ihm, das war dieses Doors of Perception, wo er auch über diese die Art von wie man reines oder direktes Sinneseindrücke bekommt durch, eigentlich hat er auf sich selbst experimentiert mit Drogen, mit Mescalin. Und wie man dann die Welt ganz anders und viel prägnanter, sagen wir, erlebt.
Der war einfach ein guter Romantiker, der gute Huxley. Die Romantiker haben es nicht anders gemacht. Also Tanisaru schreibt an einer Stelle, das wäre vielleicht ein bisschen salopp, das so auszudrücken, aber irgendwie kann man doch auch an Sex, Drugs and Rock'n'Roll denken, weil Opium war damals gut verfügbar. Und also es ist anzunehmen und es gibt auch Hinweise darauf, dass die in nicht ganz geringen Mengen Opium konsumiert haben, um sich in diesen Zustand von offener Empfänglichkeit und so weiter zu versetzen, auch um den literarischen Schreibefluss in Gang zu halten. Drogen zum Induzieren von eben genau solchen Gefühlen wie bei Huxley, also nehme ich ein Wort für, das war bei denen auch schon gang und gäbe. Also nicht bei allen offenbar, aber bei einigen.
Ja, ja. Ja gut, das war auch einer der wenigen Schmerzmittel.
Ja, genau. Das auch.
Zu der Zeit.
Ja. Also was ich faszinierend fand an dem Abschnitt über Huxley ist Folgendes. Der hatte indische Lehrer. Und die das wissen und die Huxley zu verteidigen versuchen oder so ähnlich, die meinen deshalb, dass seine Aussagen zu Spiritualität und Religion auf alte indische Traditionen zurückgehen. Und Tanisaru zeichnet jetzt diesen aberwitzigen Verlauf der Ereignisse nach, dass nämlich Huxleys indische Lehrer der indischen Elite angehörten und als Angehörige der indischen Elite an britischen Kolonialschulen unterrichtet wurden. Da haben die das volle Paket an europäischer Geisteswelt sozusagen abbekommen. Hegel und alle möglichen anderen, Darwin unter anderem. Und Tanisaru sagt, die waren in ihrer Gedankenwelt ganz deutlich beeinflusst und versucht auch den Nachweis zu führen, inhaltlich teilweise, ganz deutlich beeinflusst durch eben die damals hypermoderne Sicht auf die Welt, die aus Europa kam. Diese indischen Lehrer von Huxley. Außerdem waren das Vertreter des sogenannten Neo-Hinduismus. Und das Ding mit Neo-Hinduismus ist, das war damals eine relativ neue Religion in Indien, die offenbar teilweise als Reaktion auf die Besatzung der Engländer entstanden ist, eventuell auch schon etwas vorher als Reaktion auf die Besatzung durch die Mohammedaner oder Muslims. In jedem Fall, sagt Tanisaru, die Briten, die indische Elite hatte verstanden, dass die Briten nicht zu beeindrucken sind mit einem Pantheon von zigtausenden von Göttern. Die kann man nur beeindrucken mit Monotheismus, weil alles andere halten die für primitiv und nicht ernst zu nehmen. Also hat man den Neo-Hinduismus aus dem Boden gestampft, der behauptet, dass alle diese Zehntausenden von Göttern im Grunde genommen auf Brahma zurückgehen. Laut Tanisaru hat das nicht so viel zu tun mit alten indischen Traditionen, sondern das war eher eine, sagen wir, religiöse Revolution, die aus einer politischen Notwendigkeit entstanden ist. Und da haben wir irgendwie ein bisschen was Ähnliches, wie was du, Ilja, gerade sagtest, über einen großen Teich geschwappt und dann zurück. Und jetzt nochmal über einen großen Teich geschwappt und zurück, aber über einen anderen großen Teich. Von Europa nach Indien und dann in indischer Verkleidung zurück nach Europa zu Huxley, der da seinen Pantheismus dem draus macht. Und ja, damit bin ich eigentlich fast zu Ende. Ein paar abschließende Bemerkungen noch. Also 200 Jahre können lang erscheinen, aber was Kultur angeht und die Verbreitung von Kultur, ist es kein so gewaltiger Zeitraum, denke ich. Also ich bin in Bremen groß geworden und wir hatten Verwandte in München. Und ich habe in München in den 70ern meine erste richtig gute, fast italienische Pizza gegessen. Und ich war schwer beeindruckt. Und von Bremen nach München sind das 700 Kilometer, aber das hat 10, 20 Jahre gedauert, bis es eine vergleichbare Pizza auch in Bremen gab. Bis der Weg der fast italienischen Pizza auch nach Bremen geführt hat. Was also romantische Religionsauffassung angeht, sind das jetzt nicht Entfernungen, die da überbrückt wurden, räumliche, sondern eher in der Gesellschaft. Und also das begann in der literarischen Elite oder Avantgarde, besser gesagt, ging dann über die Religionspsychologie und die Anfänge der Psychologie bis zu Maslow. Und da war das immer noch so im Elitenbereich eigentlich. Das war ja Universität, Forschung und so weiter. Ja, der letzte Schrei in der Psychologie, ganz, ganz modern. Und dann Intellektuelle, die für ein breiteres Publikum geschrieben haben, wie Huxley. Dann die Hippie-Bewegung, die ohne all das in meinen Augen nicht denkbar gewesen wäre. Und da sind wir dann schon mehr im volkstümlichen Bereich. Und jetzt ist das in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen mit Achtsamkeitskursen am Wochenende für Manager oder mit Lego-Filmen für 6- bis 8- bis 10-Jährige. Du musst dein Potenzial voll verwirklichen. Und also für mich ist der Mensch, nachdem ich das Buch gelesen habe und übersetzt habe, also innerlichen Homo Romanticus eigentlich und äußerlichen Homo Economicus. Und ich würde sagen, also im New Age und im modernen Buddhismus sind die beiden so eine Art Ehe eingegangen. Mhm. Und also für mich fast erschreckend und teilweise ein bisschen nervend, als ich mich ein bisschen mit Papancha beschäftigt habe und mit Werden, da ist mir das plötzlich überall aufgefallen. Also in mir und in anderen hat mich richtig verfolgt ein bisschen. So. Manchmal will man da gar nicht hingucken, aber das ist so deutlich irgendwie. Und nach der Lektüre von Buddhistische Romantik geht es mir so mit, ja, mit dem Thema dieses Buches. Ich sehe das überall. Also Lego-Film, aha. Das war's. Ihr seid erschlagen.
Nee, erschlagen sind wir nicht. Ich wollte für mich persönlich sagen, ich fand es extrem interessant, was du gesagt hast. Und ich bewundere dich für die Energie, so ein großes Buch zu übersetzen. Das finde ich auch toll. Und es hat mich sehr neugierig gemacht.
Schön. Also ja,
ich hab's da. Ich habe auch schon das erste Kapitel gelesen und war total begeistert und freue mich jetzt, den Rest zu lesen. Und ich kann mich nur anschließen. Also es ist wirklich eine bewundernswerte Leistung, dieses schwierige Buch. Und Danisaro ist nicht einfach zu übersetzen, ins Deutsche gebracht zu haben. Also vielen Dank und danke auch für den schönen Vortrag. Bei mir hat es leider am Anfang mit dem Computer gehapert und deswegen habe ich den Anfang nicht mitbekommen. Aber also das Buch lohnt sich. Ich kann das nur allen weiterempfehlen. Es lohnt sich unbedingt, das Buch zu lesen. Danke.
Schön, gern geschehen.
Ja, Andreas, vielen Dank für den Vortrag. War durchaus spannend, obwohl ich ja relativ gut mit der Materie vertraut bin. Und ich hoffe, das war nicht der letzte Vortrag, den wir von dir gehört haben. Du machst das wirklich gut. Gerne wieder.
Gerne wieder, ja. das nächste Buchprojekt, da weiß ich nicht, ob ich mich traue, einen Vortrag drüber zu halten. Ehrlich,
das war schon mal. Das kannst du ja aufteilen.
Aha.
Verschiedene Sektionen.
Schauen wir mal. Also da habe ich so einen Respekt vor dem Inhalt und schauen wir mal. Also ich werde es übersetzen, aber dann Vortrag draus wird was.
Das schaffst du bestimmt. Da freuen wir uns schon drauf.
Danke für das Vertrauen. Okay.
Gut, dann herzlichen Dank.
Danke selbst.
Danke.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.